Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Anschlag auf Parlamentarier. Im Norden Afghanistans kommen mindestens 50 Menschen ums Leben. Mit zwei Flügeln fliegt sich's besser. SP-Bundesrat Leuenberger äußert sich erstmals seit den Wahlen zum Zustand seiner Partei. Kein Raclette-Monopol für das Wallis. Das Bundesgericht lehnt eine geschützte Ursprungsbezeichnung ab. Lob für Serbien, Tadel für die Türkei. Die EU beurteilt die beiden Beitrittskandidaten sehr unterschiedlich. Und plötzlich bläst ein neuer Wind durchs Land. Die Schweiz entdeckt die Windenergie. Dazu unser Schwerpunkt im zweiten Teil der Sendung. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Thomas Künzi.
In Afghanistan hat die Gewalt einen neuen Höhepunkt erreicht. Im Nordosten des Landes verübten Unbekannte zwei schwere Selbstmordattentate, denen je nach Quelle zwischen 50 und 140 Menschen zum Opfer gefallen sind. Die beiden Anschläge gelten als die schwersten seit dem Sturz des Taliban-Regimes vor 6 Jahren. Auslandredaktor Massimo Agostinis fasst die neuesten Ereignisse zusammen.
Die beiden Selbstmordanschläge wurden auf eine Gruppe von Parlamentariern und Stammesvertretern verübt, als diese im Nordosten des Landes, rund 200 Kilometer von Kabul entfernt, eine Zuckerfabrik besichtigten. Mindestens 5 Abgeordnete sowie zahlreiche Kinder, die zur Begrüßung der Delegation aufgeboten wurden, seien getötet worden, heißt es aus Regierungskreisen in Kabul.
Die beiden Selbstmordanschläge wurden auf eine Gruppe von Parlamentariern
beschuldigte die Taliban, die Anschläge verübt zu haben, was diese umgehend dementierten. Fast zur gleichen Zeit wie die beiden Selbstmordattentate haben rund 60 Taliban auf Motorrädern einen Bezirk überrannt. Zuvor beschossen sie die Ortschaft mit schwerer Artillerie. Katschan ist der 3. Bezirk, der innerhalb kurzer Zeit an die Taliban verloren ging. Die islamistischen Milizen konzentrieren sich seit kurzem darauf, abgelegene Bezirke zu erobern. So werden sie häufig von NATO und Regierungstruppen wieder vertrieben, doch mangelt es ihnen an genügend Soldaten, um die zurückeroberten Gebiete gegen die Taliban abzusichern.
Soweit der Beitrag von Massimo Agostinis. SP-Bundesrat Moritz Leuenberger warnt seine Partei vor Flügelkämpfen nach der Wahlschlappe vom 21. Oktober. Die Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaften und liberalen Sozialdemokraten innerhalb der SP sei wichtig und bereichernd für die Partei, sagte Bundesrat Leuenberger in einem Interview mit Schweizer Radio DRS.
Mir ist vor allem wichtig, dass man nicht glaubt, man müsste eine Richtungswahl innerhalb der Partei treffen. Es gehe darum, nur den Gewerkschaftsflügeln, dass man sich dem verschreibt, oder nur dem liberalen, reformerischen Teil der SP. Wichtig ist zu wissen, dass die SP immer diese beiden Flügel gehabt hat. Und es ist gerade eine Attraktivität der Partei, dass zum Teil da die Fetzen fliegen, aber also in einer politisch fairen Diskussion. Und das muss die Partei auch weiterhin pflegen und dazu wird sie auch in der Lage sein.
Die SVP hat ihr Legislaturprogramm für die nächsten 4 Jahre präsentiert. Laut Fraktionschef Kaspar Bader hat sich die SVP 21 Ziele gesetzt. So wolle man die Versprechungen umsetzen, die die Partei vor den Wahlen gemacht habe. Demnach will sich die SVP weiterhin gegen einen EU-Beitritt, für Steuersenkungen und für die Ausschaffung von kriminellen Ausländern einsetzen. Unter anderem spricht sich die Volkspartei gegen eine CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel aus und für eine deutliche Senkung der Bundesausgaben. Das Bundesgericht hat den Streit um die Ursprungsbezeichnung Raclette geklärt. Der Begriff darf weiterhin von allen Käseproduzenten gebraucht werden. Geschützt wird einzig der Begriff Raclette du Valais. Mit diesem Entscheid geht ein mehr als 10-jähriger Streit zu Ende. Der Walliser Milchverband reagiert entsprechend enttäuscht. Rainer Bohrer berichtet.
Raclette sei über Jahrhunderte ein Begriff gewesen, der für das Walliser Schmelzkäsegericht gestanden sei. Erst seit rund 40 Jahren werde Raclette als Bezeichnung für den Käse selbst verwendet. So begründet das Bundesgericht die Ablehnung der Beschwerde der Walliser Milchbauern. Deren Direktor Urs Guntern kann diese Argumentation nicht nachvollziehen.
Die Tradition und das geschichtliche Dossier, das wir hinterlegt haben, sagt ganz klar aus, dass Raclette, der Name Raclette, vom Käse, vom Produkt her stammt. dann daraus der Begriff für eine Mahlzeit verwendet wurde.
Die Vereinigung Raclette Suisse und die großen Schweizer Milchverarbeiter wie Emmi und Cremo reagieren erfreut. Das Verdikt des Bundesgerichts erlaube es, Raclette weiterhin national und international zu vermarkten. Pro Jahr werden in der Schweiz rund 14.000 Tonnen Raclette gegessen, 2.000 Tonnen davon aus dem Wallis, 1.500 Tonnen aus dem Ausland.
Rainer Bohrer. Der Rechtsausschuss des US-Senats hat die Bestätigung des designierten Justizministers Michael Mukasey empfohlen. Die Entscheidung fiel mit 11-8 Stimmen. Damit gilt die Bestätigung des 66-jährigen Juristen als sicher. Präsident Bush berief Mukasey zum Nachfolger für den zurückgetretenen Justizminister Alberto González. González hatte im September nach monatelangem Streit wegen der Entlassung von Bundesrichtern seinen Rücktritt erklärt. In den EU-Ländern sollen künftig wesentlich mehr Daten über Flugpassagiere gesammelt und gespeichert werden als bisher. Damit will die EU-Kommission den Terrorismus besser bekämpfen. Der Entwurf für die Richtlinie sieht insgesamt 19 verschiedene Daten vor, so Namen, Geburtsdatum, Telefon- und Kreditkartennummern und frühere Reiserouten, welche die Fluggesellschaften den Ankunftsländern liefern sollen. Die Daten sollen dann 13 Jahre lang gespeichert werden. Die Liste orientiert sich an dem System, das bereits von den USA angewandt wird. Gegen die Pläne wurde bereits scharfe Kritik laut. Der Beauftragte der deutschen Regierung für Datenschutz zum Beispiel verlangt, dass nur verdächtige Personen erfasst werden und nicht alle Passagiere. Die EU-Kommission ist unzufrieden mit der Türkei. Die Umsetzung von Reformen habe sich seit 2005 verlangsamt, heißt es in einem Bericht, welchen EU-Erweiterungskommissar Rehn vorgelegt hat. Die Türkei müsste sich weiter und sehr stark anstrengen, vor allem zur Stärkung der Meinungsfreiheit und der Rechte von christlichen und anderen nicht-muslimischen Glaubensgemeinschaften. Auch die Rechte der überwiegend kurdischen Bevölkerung im Südosten der Türkei müssten verbessert werden, forderte die EU-Kommission. In seinem Bericht über die EU-Beitrittskandidaten erwähnt Erweiterungskommissar Rehn auch Serbien und Kroatien. Serbien wird gelobt wegen der Zusammenarbeit mit dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Kroatien, das der EU beitreten möchte, wird trotz Fortschritten zu weiteren Reformen ermahnt.
Der Traum von der sauberen Energie. Windprojekte kommen plötzlich ziemlich gut voran in der Schweiz. In unserem Schwerpunkt fragen wir nach den Gründen. Und wir reden über das Spannungsfeld zwischen Umwelt und Energie, und zwar mit Bundesrat Leuenberger, dem Minister für Umwelt und Energie. Dann der ganz große Krieg scheint gebannt. Das Treffen Erdogan-Bush hat zwar den Konflikt mit den kurdischen Rebellen beruhigt, aber keineswegs gelöst. Lob aus Brüssel ist nicht gratis zu haben. Die EU erhofft sich von Serbien ein Einlenken in der Kosovo-Frage. Er ist weg und trotzdem überall. Vojislav Šešelj dürfte seinen Prozess vor dem Kriegsverbrechergericht als Bühne für seine grossserbischen Träume nutzen. Wenn die Schokoladeproduktion plötzlich kein Schokijob mehr ist, eine Geschichte über steigende Rohstoffpreise. 21 Windräder sollen auf dem Grimselpass Strom produzieren, dreimal mehr Strom als derzeit in der ganzen Schweiz aus Wind gemacht wird. Das ist der Traum der Gemeinde Oberwald und ihrer Partnerin, der Firma Swisswinds. Und die träumt sogar noch schöner. Swisswinds will laut Berner Zeitung auch den Sanetschpass, die Furka, den Nuffenen und weitere Orte mit Windparks überziehen. Doch die Träume einer Randregion stoßen in Berner Büros auf Widerstand. Urs Bruderer.
Das Goms ist das obere Ende des Wallis. Und ganz oben im Goms liegt die Gemeinde Oberwald. Ein schöner Flecken Schweiz, aber nicht nur ein freundlicher. Gemeindepräsident Thomas Kech.
Man sagt im Goms, der älteste Gommer sei der Neid und der Grimsler.
Der Grimsler, das ist der Wind, der vom Grimsel herunterweht. Und der soll nun nicht mehr nur kühle Luft ins Tal blasen, sondern auch gutes Geld.
Wir stehen hier auf der Kuppe des Grimselpasses und sehr wahrscheinlich im Zentrum des Windparkes. Ich sage immer, diese Windräder verschwinden in der herrlichen Alpenwelt, Gallenstock, die Berner Alpen.
Tatsächlich bilden die Berge hier eine kleine Arena. Und mittendrin steht ein feiner Turm aus Alustangen, 80 Meter hoch, Spannkabel halten ihn. Seit heute liefert der Windmessturm erste Ergebnisse. Kech will vom Techniker wissen, wie sie sind.
Gut, 4,6 ganz unten.
Ja.
Und oben war es 5,7 bis 7,5. Ja. Und das ist konstant.
Der ruhige Kech wird schon fast übermütig.
Bedingung für ein Windkraftwerk, kurz gesagt, Straße, Stromleitung, Wind. Hier haben wir alles.
Ob der Wind wirklich reicht, lässt sich in einem Jahr sagen. So lange wird gemessen. Wenn er reicht, könnten hier schon in 2 Jahren die Räder drehen. Und zwar 21 Stück. Eine gewaltige Zahl für Schweizer Verhältnisse. Martin Senn leitet das Projekt für die Firma Swisswinds.
21 ist eine wirtschaftliche Größe. Das heißt, dass Sie immer eine Anlage in Wartung haben und 20 Anlagen im Betrieb. Und Sie können auch ins Band einspeisen.
Konstant Strom produzieren, wie ein Atomkraftwerk. Der Windpark wird rund 100 Millionen Franken kosten.
Die Finanzierung ist gesichert, vorbehältlich der Windmessergebnisse.
Sagt Zen. Man habe inländische Investoren.
Ich sage, es ist aus dem Netzwerk der Uni St. Gallen, unter den Alumni. Da gibt es einige, die im Finanzbereich drin sind. Ja. Mehr möchte ich nicht dazu sagen.
Die Partnerin Swisswinds ist für Kech ein Glücksfall.
Mit der kann man auf Augenhöhe sprechen. Und wir müssen uns nicht von irgendeinem Großkonzern überfahren lassen, sondern wir entscheiden.
Wir, das sind die Bürger von Oberwald, ihnen gehört das Land für den Park und es sind die Einwohner. Sie haben einen Kredit von 30.000 Franken für den Messturm gesprochen. Und beide, Bürger wie Einwohner, stehen einstimmig hinter dem Projekt. Kein Wunder, meint Thomas Kech.
Ich sage jetzt nicht, mit Speck fängt man Mäuse. Geld hat die Gemeinde Oberwald immer von irgendwo bekommen. Also Geld ist das Einzige, was im Rhonetal aufwärts fließt.
Mit dem Windpark könnte sich das ändern. Allein die Bürger dürfen mit einem jährlichen Baurechtszins von weit über 500.000 rechnen, sagt Kech. Und der Gemeinde winke noch einmal dieselbe Summe, denn die Betreibergesellschaft werde ihren Steuersitz in Oberwald haben.
Das hat auch den Vorteil, dass der Ertrag dieser Windkraft im Dorf bleibt, im Wallis bleibt und nicht irgendwo nach Zug, Zürich oder Cayman Island abfließt.
Unter dem Strich bringe der Wind dem Dorf so mehr als die Steuern.
Es wird nicht so sein wie in Entenhausen, aber die Gemeinde Oberwald kann sich Sachen leisten, die sie eigentlich schon lange haben möchte.
Und es folgt eine lange Aufzählung, Dringendes und anderes. Und ein Traum gebiert den nächsten. Mit dem Park kämen auch Arbeitsplätze ins Dorf, ein Serviceteam, Techniker. Und mit mehreren Parks in der Region vielleicht ein ETH-Zentrum, das die Windenergie unter alpinen Bedingungen erforschen könnte. Spätestens jetzt muss das Träumen der Gomser gestört werden.
Sie wollen praktisch eigentlich die Pässe im Walliser Gebiet zustellen, alles vermutlich in der Größenordnung 10 bis 20 Anlagen. Ich erachte das als völlig überdimensioniert, zu gigantisch für die Schweizer kleinräumigen Verhältnisse.
So spricht Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Ein ernstzunehmender Störenfried. Mit einer Verbandsbeschwerde kann die Stiftung das Projekt vielleicht verhindern, auf jeden Fall aber verzögern. Derzeit verweigert er das Gespräch mit Swisswinds.
Es müssen da wirklich Grundsatzfragen geklärt werden und da hilft es wenig, wenn wir vor Ort irgendwie schauen, wo dann diese Turbinen genau gebaut werden sollen, wenn die Frage zuerst im Raum steht, ob sie überhaupt Sinn machen an diesem Ort.
Stattdessen fordert Rodewald eine nationale Planung.
Es kann nicht sein, dass wir sagen, Grimsel ja, Sanitschpass ja, Großer St. Bernhard, Gotthard ja. Das ist für uns wirklich eine überbordende Entwicklung.
Dieser Boom müsse national koordiniert werden, damit die Windräder nur an den besten Standorten gebaut werden.
Und das können meines Erachtens nicht mehr als 5 bis maximal 10 Standorte in der Schweiz sein.
Und die Grimsel dürfte aus seiner Sicht eher nicht dazugehören.
Wir sind eigentlich sehr interessiert, dass die Pässe in der Schweiz mehr sind als Abstelllager für die Versorgung der städtischen Bevölkerung im Unterland.
Mehr Ehrfurcht vor dem Hochgebirge fordert Rodewald. Wie vor 100 Jahren, als man die Pässe noch mühsam bestiegen habe. Das ist sein Traum.
Soweit Urs Bruderer. Nicht nur auf der Grimsel, auch auf dem Gotthard, dem Simplon und im Jura sind neue Windparks geplant. Windräder als Energielieferanten sind in der Schweiz plötzlich im Trend. Gemeinden, aber auch Privatinvestoren wittern das Geschäft mit dem Wind. Weshalb? Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden hat nachgefragt.
Die Firma Swisswinds ist mit ihrem Projekt auf dem Grimselpass nicht allein. Soeben gab die Tessiner Firma Reinvest bekannt, dass sie auf dem Gotthard einen Windpark plant. Die Pläne sind weiter fortgeschritten als jene auf der Grimsel. Die Anlage soll bereits in 2 Jahren in Betrieb genommen werden. Die Firma Reinvest betreibt in Deutschland bereits mehrere Windkraftanlagen. Direktor Claudio Zanini erklärt, weshalb die Zeit reif ist, Windräder in der Schweiz aufzustellen.
In der Schweiz hat endlich auch so ein Energiegesetz und durch die Einspeisevergütung könnte auch heutzutage die Windenergie attraktiv sein für die finanzielle Seite.
Die Einspeisevergütung, die hat das Parlament diesen Frühling mit dem neuen Energiegesetz verabschiedet. Sie sieht vor, dass erneuerbare Energie aus Sonne, Biomasse aus Kleinwasserkraftwerken und eben aus Wind 20 Jahre lang zu kostendeckenden Preisen vergütet wird, so wie in Deutschland, Frankreich und Spanien seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. Windenergie wird auf diese Weise offenbar so attraktiv, dass die Investitionsfirma Reinvest weitere Anlagen bauen will.
Ich muss auch sagen, dass Reinvest gleichzeitig plant, etwa 6-7 weitere Windberge in der Schweiz.
Die bisher größte Schweizer Windkraftanlage steht auf dem Mont Croisin im Jura und wird von den Berner Kraftwerken BKW betrieben. Die BKW möchte den Windpark auf die doppelte Größe ausbauen, auch dies wegen der Einspeisevergütung. Das sei verständlich, findet Matthias Faver, Nachhaltigkeitsanalyst bei der Bank Sarasin. Das neue Gesetz bringe Sicherheit und Planbarkeit für Investoren.
Man kann genau berechnen, wie viel Geld ich mit meinem erneuerbaren Strom kriege. Und so wird das Ganze auch finanzierbar. Das ist das Erfolgsmodell, welches schon in Deutschland seit mehreren Jahren so funktioniert.
Die Goldgräberstimmung habe aber noch einen weiteren Grund, erklärt Reto Rigassi, Co-Geschäftsführer von Swisseol, der Vereinigung zur Förderung der Windenergie. Vor rund einem Jahr habe das Bundesgericht einen wichtigen Entscheid getroffen. Es ging um einen geplanten Windpark im Neuenburger Jura, der jetzt gebaut werden darf.
Der Entscheid gibt das Präjudiz, dass die Nutzung aus erneuerbaren Energien, also speziell aus der Windenergie, gleichwertig zu gewichten ist wie der Schutz der Landschaft in der Schweiz.
Dieser Entscheid des Bundesgerichtes habe vielen Projekten Aufwind gegeben. Denn die Schweiz ist in Sachen Windkraft noch ein Entwicklungsland. Gesamthaft war Ende letztes Jahr eine Leistung von 11 Megawatt installiert. Das sind nur eine Handvoll Turbinen. Zum Vergleich, Österreich hatte 966 Megawatt installiert, also 90 Mal mehr. Kurzfristig möchte Swisseol die installierte Windkraft in der Schweiz verdoppeln. Mittelfristig sei das Potenzial jedoch begrenzt, räumt Reto Rigassi ein.
Also wenn man eine sehr große Akzeptanz hat, auch für eine größere Anzahl Anlagen, dann wird das Maximum bei 4% des derzeitigen Stromverbrauches in der Schweiz liegen.
4%, das tönt nach wenig, doch 4%, das gibt Raum für noch über 100 Projekte wie das auf der Grimsel.
Priscilla Imboden. Windenergie im Aufwind, SP im Abwind. Um Höhenflüge und Sturzflüge geht es jetzt in unserem Interview mit Energie- und Umweltminister Moritz Leuenberger. Nathalie Christen befragte den SP-Bundesrat zu den Gründen für die Wahlschlappe seiner Partei und zu den Auswirkungen der Wahlen auf Umweltthemen. Als erstes fragte sie Umweltminister Leuenberger, ob sein Herz höher geschlagen habe bei der Nachricht, dass unterdessen bereits 3 neue Windparks geprüft werden.
Es freut mich, es ist offensichtlich eine Folge des neuen Energiegesetzes, wo Alternativenergien gefördert werden. Das ist jetzt eine Folge davon. Es kommt etwas in Bewegung, das freut mich.
Landschaftsschützer haben schon ihre ersten Bedenken angemeldet. Heißt das, nun beginnt der Kampf innerhalb des grünökologischen Lagers?
Das war schon immer so. Verstehen Sie, wenn wir eine Staumauer um einige Zentimeter erhöhen wollen, da wird protestiert, weil die Fauna in Gefahr sei. Wenn Windräder gebaut werden, wird protestiert, weil sie surren und die Wanderer in ihrer Ruhe stören oder weil der Anblick ein hässlicher sei. Innerhalb ökologischer Überlegungen gibt es auch Zielkonflikte. Und auch diese Zielkonflikte müssen diskutiert werden. Wenn ich aber daran denke, dass wir vor energiepolitischen schwierigen Fragen stellen, dass eine Stromknappheit sich abzeichnet, dann spielt halt die Produktion von Energie schon auch eine Rolle und nicht nur der Naturschutz.
Also heißt das im Zweifelsfalle, wenn es eine Güterabwägung ist, würden Sie sich für den grünen Strom entscheiden?
Ganz generell ja, womit ich jetzt nicht irgendwie die Prüfung des Landschaftsschutzes auf diesen konkreten Pässen vorweggenommen hätte. Das wäre eine Einmischung in Zuständigkeiten, die ich im Moment nicht einmal ganz genau kenne, die ich nie machen würde. Aber ich bin Energieminister und Umweltminister und ich muss schon sagen, wir sind auf Strom angewiesen und auch auf alternativen Strom aus erneuerbaren Energien.
Sie haben erwähnt, dass das Interesse am Windstrom nun am Steigen ist, hat auch finanzielle Gründe, weil es nun gutes Geld gibt für grünen Strom. Das hat das alte Parlament bereits beschlossen. Nun haben wir aber ein neues Parlament. Wie denken Sie, werden sich die Wahlen auf die Umweltpolitik im Parlament auswirken?
Ich glaube, das neue Parlament wird ein umweltbewusstes Parlament sein. Man kann das nicht genau ausrechnen, man kann kein Kalkül machen, aber immerhin. Es haben die Grünen und die Grünliberalen massiv zugelegt, im selben Ausmaß wie allerdings die Sozialdemokraten verloren haben. Es haben sich viele bürgerliche Parteien, insbesondere die CVP, klar für den Klimaschutz ausgesprochen im Wahlkampf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt alle ihre Meinung wieder ändern. Es gibt auch in den bürgerlichen Parteien zum Glück umweltbewusste Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Also von daher bin ich guten Mutes, dass, wenn seriös gearbeitet wird, die Klima- und Umweltpolitik auf ihre Rechnung kommen wird.
Nun würden Sie ja gerne bis ins Jahr 2020 den CO2-Ausstoß der Schweiz um 20% reduzieren. Um diese Ziele zu erreichen, haben Sie unter anderem einen Aktionsplan fürs Energiesparen vorgelegt. Und auf Ihrem Blog rechnen Sie vor, dass man so ein Kernkraftwerk einsparen könnte. Heißt das, die Schweiz braucht vielleicht doch kein zusätzliches AKW?
Ja, es heißt, sie würde dann kein zusätzliches AKW brauchen. Ich muss leider dazu sagen, das heißt nicht, dass die bisherigen nicht ersetzt werden müssten. Der Bundesrat hat beschlossen in einer Sitzung im Frühling, es brauche auch die Kernkraft in der Schweiz. Und dazu gehört auf jeden Fall der Ersatz der bisherigen Kernkraftwerke nach Meinung des Bundesrates. Immerhin können wir vermeiden, dass man nicht noch zusätzliche bauen muss, wenn wir diese Aktionspläne durchziehen könnten.
AXPO-Chef Heinz Karrer macht ja gerade aktuell Druck für ein neues Atomkraftwerk, indem er warnt, der Strom werde sonst so knapp, dass dieser massiv teurer werde, und zwar mittelfristig um etwa 50%. Sehen Sie das auch so?
Auf jeden Fall werden wir in eine Stromknappheit kommen. Das wurde bildlich jetzt immer mit einer Lücke dargestellt, eine Lücke, die auf die Schweiz zumarschiere. Und das macht einen zum Teil etwas absurden Eindruck. In Wirklichkeit heißt das, der Strom wird allmählich knapper und damit wird er auch teurer. Ich kann aus dem Bauch jetzt natürlich diese 50% nicht gerade bestätigen, aber bisher war es doch immer so, dass die Studien sowohl von Umweltverbänden als auch von unseren Ämtern als auch von der Branche mehr oder weniger auf ähnliche Zahlen gekommen sind.
Wenn wir über die Folgen der Wahl und die Wahl sprechen, muss man auch die Schlappe Ihrer Partei, der SP, erwähnen. Warum kam es dazu?
Ich sehe da halt eher auch einen Zyklus. Die Sozialdemokratische Partei ist doch eine historische, weltanschauliche Partei, die immer wieder gewissen Schwankungen unterworfen ist bei der Wählerschaft, die aber unter keinen Umständen nun zu einem Niedergang verurteilt wäre. Sie braucht zum Teil halt wieder eine Erneuerung, vielleicht auch eine Erneuerung in der internen Arbeitsweise, die garantiert dazu führen wird, dass diese Scharte bei den nächsten Wahlen wieder ausgewetzt wird.
Was meinen Sie mit Neuerungen bei der internen Arbeitsweise?
Mir ist vor allem wichtig, dass man nicht glaubt, man müsste eine Richtungswahl innerhalb der Partei treffen. Es gehe darum, nur den Gewerkschaftsflügeln und mit der Politik, die Gewerkschaften heute machen, dass man sich dem verschreibt oder nur dem liberalen, reformerischen Teil der SPD. Das Interessante an dieser Partei ist ja, dass diese Zielkonflikte da sind und dass sie offen ausgetragen werden. Das Schlimmste wäre nicht, zu diesen Zielkonflikten zu stehen, sich nur auf eine Lösungsmöglichkeit zu versteifen. Und es ist gerade eine Attraktivität der Partei, dass zum Teil da die Fetzen fliegen, aber also in einer politisch fairen Diskussion. Und das muss die Partei auch weiterhin pflegen und dazu wird sie auch in der Lage sein.
Kritikerinnen sagen eben, dass man zu sehr auf die Seite der Gewerkschaften gerückt sei, was dazu geführt habe, dass man an Gesellschaftsbildern festhalte, die eben nicht mehr der Realität entsprechen, beispielsweise Sonntagsladenöffnungszeiten.
Ja, die Antwort auf diese Frage wäre nun eben eine Stellungnahme und da muss ich sagen, ich bin Bundesrat, ich habe nochmals eine besondere Stellung. Ich bin zwar Parteimitglied, aber ich bin Bundesrat und es ist eben nicht an mir, jetzt den inhaltlichen Kurs der Partei zu kritisieren und wenn möglich noch zu steuern. Also im Gegensatz zu anderen Bundesräten leite ich meine Partei nicht gleich selbst.
Das war Moritz Leuenberger, Sozialdemokrat und Bundesrat. Die Fragen stellte Nathalie Christen. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Die EU-Mitgliedschaft wird teurer. Vor dem Kriegsverbrechergericht beginnt der Prozess gegen den serbischen Ultranationalisten Šešelj. Auch die Schokoladeproduzenten spüren die hohen Rohstoffpreise. Doch zunächst jetzt zum Konflikt zwischen der Türkei und den kurdischen Rebellen von der PKK. Das türkische Parlament hat der Armee bereits vor einiger Zeit die Erlaubnis erteilt, in den Norden Iraks einzumarschieren, um dort gegen Stellungen dieser PKK-Rebellen vorzugehen. Aber niemand hatte erwartet, dass sie das tatsächlich tut, bevor Premier Erdogan zu Präsident Bush in die USA reist. Bush wollte Erdogan davon abbringen, in den Irak einzumarschieren. Nach dem Besuch hieß es jetzt, die Türkei und die USA hätten sich auf eine enge Zusammenarbeit im Kampf gegen die PKK geeinigt. Was muss man sich konkret darunter vorstellen? Das fragte ich die Journalistin Susanne Güsten in Istanbul.
Ja, die haben das wohl offenbar auch schon sehr, sehr konkret geklärt. Und das soll so aussehen, dass die türkische Armee mit Rückendeckung der Amerikaner gezielte kleinere Operationen in Nordirak durchführen kann. Also kein großer Einmarsch mit 10.000 Mann, sondern etwa Luftschläge oder Kommandoaktionen von Truppen der türkischen Armee in Nordirak zur Ergreifung etwa von PKK-Führern oder zur Bombardierung durch die Luftwaffe von PKK-Lagern. Das Schlüsselwort hier ist Geheimdienstinformationen in Echtzeit von den Amerikanern. Die hat Bush Erdogan ja versprochen. Und inzwischen haben die Rebellen über ihren Stellungen in Nordirak auch schon die ersten Aufklärungsflugzeuge der Amerikaner gesehen. Die Amerikaner funken runter. Hier ist einer, ein Lager, ein Rebellenführer. Und die Türken dürfen rein, dürfen bombardieren, dürfen sich den schnappen und wieder rausgehen.
Das heißt also, dass schon sehr bald solche gezielten Operationen folgen könnten. Da stellt sich die Frage, wie Kurdenführer Barzani darauf reagieren würde. Er hatte ja noch vor kurzem gesagt, wenn die türkische Armee im Nordirak aktiv werde, dann käme das einer Kriegserklärung gleich.
Ja, da wird er nicht viel ausrichten können, denn zum einen ist es ja nun so, dass mit ausdrücklicher Billigung, Unterstützung und Rückendeckung der Amerikaner geschieht und von denen ist er ja nun mal abhängig. Und das andere ist, dass mit dieser Abmachung natürlich verhindert wurde, ein großflächiger Einmarsch der türkischen Armee in Nordirak. Und den hatte er ja vor allem gefürchtet, weil er Angst hatte, dass die Türken dann vielleicht gleich weiter marschieren bis Kirkuk, um die Ergreifung des Erdöls durch die Kurden zu verhindern. Das wollte Barzani ja auf keinen Fall. Wahrscheinlich kann er auch ein Stück weit besser damit leben, wenn die Türken ab und zu mal einen PKK-Führer abholen oder ein PKK-Lager bombardieren, vor allem wenn die Amerikaner ihm klar sagen, dass er das zu dulden hat.
Frau Güsten, Sie waren noch heute Morgen in den türkischen Kurdengebieten im Südosten. Wie hat man da reagiert auf das Ergebnis jetzt dieses Treffens?
Ja, es gibt natürlich eine gewisse Erleichterung darüber, dass das Allerschlimmste jetzt ausbleibt, nämlich ein ganz großer Krieg mit 100.000 Soldaten auf dem Marsch. Aber das ist nur ein schwacher Trost. Da unten ist die Stimmung so schlecht. Die Menschen sehen, dass jetzt schon lange wieder gekämpft wird. Seit 2 oder 3 Wochen wird furchtbar schwer gekämpft in der ganzen Region östlich von Diyarbakir. Man sieht die Flieger aufsteigen und die Kampfhubschrauber wieder zurückkommen nachts. Also auf der türkischen Seite der Grenze gibt es schon längst wieder Krieg. Die Region hat sich noch gar nicht berappelt von dem letzten Krieg, der 20 Jahre gedauert hat, in dem Zehntausende Menschen gestorben sind. Die Leute sind sehr, sehr deprimiert. Und da ist es nur ein schwacher Trost, dass es jetzt mit Luftangriffen auf Irak abgehen soll.
Hat denn die PKK überhaupt noch genügend Unterstützung aus dem kurdischen Volk?
Jein, im Prinzip wollen die meisten Leute, dass einfach nur Ruhe ist, dass endlich Schluss ist. Und sie sehen, dass es natürlich auch nicht zur Entspannung beiträgt, wenn die PKK immer wieder Anschläge verübt. Aber sie tun sich auch schwer, sich von der PKK loszusagen, denn dort unten fühlt man sich verraten und verkauft von der türkischen Regierung, vom türkischen Staat, weil es keine Investitionen gibt, keine Wirtschaftshilfe, keine Schulen. Die ganze Region ist ein großes Armenhaus und dadurch fühlt man sich doch relativ im Stich gelassen. Außerdem ist es im Moment so, durch die neueste Eskalation des Nationalismus in der Türkei sind die Beziehungen, ist die Stimmung zwischen Türken und Kurden so schlecht, wie sie noch nie gewesen ist in den 17 Jahren, in denen ich schon nach Diyarbakir fahre. Also man fühlt sich verlassen und da ist die PKK, so sehr man sie auch kritisiert, da sind sie doch der einzige Partner quasi noch, der einzige, der zu den Kurden hält. Deswegen haben sie doch noch eine gewisse Loyalität, obwohl es natürlich nicht sehr viel Sinn macht, was sie da treiben.
Sie sind jetzt wieder in Istanbul. Wie tönt es denn da? Ist man zufrieden mit dem, was Erdogan erreicht hat in den USA?
Ja, hier im Westen des Landes könnte die Stimmung überhaupt nicht anders sein. Man wähnt sich in einem ganz anderen Land. Man glaubt nicht, dass Diyarbakir und Istanbul in demselben Land liegen können, weil hier ist die Stimmung natürlich so, dass sie sehr stark für einen Militäreinsatz gewesen ist, schon seit Wochen. Überall Fahnen an den Häusern, an den Autos und eine gewisse nationale Hysterie, die jetzt so groß ist, dass gewisse Oppositionsparteien schreien, es sei zu wenig, was Erdogan da errungen habe. Man müsse sofort einmarschieren und alles besetzen in Nordirak. Aber insgesamt in der Presse sieht man schon, dass das, was in Washington vereinbart worden ist, doch eine Möglichkeit ist, der PKK beizukommen, ohne den ganz großen Krieg auszulösen.
Auskünfte von Susanne Güsten in Istanbul zur Spannung zwischen der Türkei und der PKK. Ein Dossier zum Thema finden Sie im Internet auf drs.ch. Die Europäische Union tritt in Sachen Erweiterung in letzter Zeit auf die Bremse. Zu groß ist die Skepsis in der Bevölkerung. Der alljährliche Fortschrittsbericht zu den möglichen Beitrittsländern fiel denn heute auch eher ernüchternd aus. Die Reformen auf dem Balkan und in der Türkei ließen weiter zu wünschen übrig. Einzig Serbien kommt die EU in Sachen Erweiterung ein kleines Stück entgegen. Aus Brüssel Thomas Oberer.
Eigentlich ist die Devise in Brüssel in letzter Zeit klar. In Sachen EU-Beitritten sollen keine vorschnellen Versprechungen mehr gemacht werden. So war es denn heute eine kleine Überraschung, als EU-Erweiterungskommissar Olli Rehn ankündete, dass morgen die immer wieder verschobene Gegenzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziationsabkommens mit Serbien in Brüssel stattfinden soll. Rehn hob gar zu einem poetischen Höhenflug an.
This marks a real turning point for Serbia.
Dies ist ein Wendepunkt für Serbien. Nach der langen Nacht des Nationalismus in den 90er Jahren bricht nun für Serbien eine europäische Morgenröte an. Doch diese Worte dürfen nicht täuschen. Tatsächlich unterzeichnet wird das Annäherungsabkommen zwischen Serbien und der EU erst, wenn die flüchtigen Kriegsverbrecher Ratko Mladic und Radovan Karadzic ausgeliefert werden. So wie dies die Schweizer Chefanklägerin beim UNO-Kriegsverbrechertribunal Gala del Ponte verlangt. Das Gegenzeichnen der Verträge ist ein formaler Schritt, hat eher symbolischen Charakter und ist ein Tückchen, das wohl vor allem vor dem Hintergrund des Kosovo-Problems zu sehen ist. Die EU will ein möglichst gutes Klima schaffen, um eine Lösung bis zum Ablauf der Verhandlungsfrist am 10. Dezember zu ermöglichen. Eher ernüchternd fallen die Fortschrittsberichte für die anderen möglichen EU-Beitrittskandidaten aus. Den Staaten des Westbalkans werden zwar Fortschritte attestiert, aber weiterhin gäbe es grobe Verletzungen der Menschenrechte, die Korruption werde zu wenig bekämpft und Reformen würden zu wenig energisch angepackt. Enttäuschend ist diese Bilanz wohl vor allem für Kroatien, das immer noch hofft, der EU bereits 2009 beitreten zu können. Keine guten Noten gab es heute auch für die Türkei. Nach Fortschritten in den vergangenen Jahren seien jetzt wieder mehr Anstrengungen gefordert. Auch wenn wegen des ungelösten Problems um die Anerkennung Zyperns durch die Türkei wichtige Verhandlungskapitel blockiert seien, dürfe dies nicht zu einer Verschiebung von absolut notwendigen Reformen führen, sagte Erweiterungskommissar Rehn. Insbesondere bei der Meinungsäußerungs- und Religionsfreiheit gäbe es in der Türkei Handlungsbedarf.
This should not result in a postponement of reforms that are urgently needed, such as the freedom of expression and of religion.
Eines ist also zu spüren, eine EU-Mitgliedschaft ist nicht mehr so einfach zu haben. Brüssel will ganz offensichtlich nach den schlechten Erfahrungen mit den Beitritten Bulgariens und Rumäniens, die immer noch kaum die politischen EU-Standards erfüllen, in Sachen Aufnahmebedingungen strenger werden.
Der Bericht von Thomas Oberer. Er ging freiwillig ins Gefängnis. Vojislav Šešelj, der serbische Ultranationalist. Ab morgen muss er sich vor dem Kriegsverbrechergericht in Den Haag wegen der Taten verantworten, die seine Milizen Anfang der 90er Jahre in Kroatien und Bosnien an Nichtserben begangen haben. Sie seien vertrieben, misshandelt und ermordet worden, sagt die Anklage. Osteuropa-Korrespondent Walter Müller über den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Šešelj, der noch immer Chef der wählerstärksten Partei in Serbien ist.
In der Hauptstadt Belgrad und dem übrigen Serbien ist Vojislav Šešelj allgegenwärtig. Seine Gefolgsleute klebten tausende blaue Plakate mit dem breiten Gesicht von Šešelj darauf an die Wände. Überschrift: Stopp der Haager Tyrannei. Denn der angeklagte Šešelj und seine radikale Partei sehen das UNO-Kriegsverbrechertribunal als antiserbisch. Und diese Meinung teilen in Serbien auch viele andere. Die Ultranationalisten erwarten deshalb kein faires Gerichtsverfahren. Šešeljs Stellvertreter und Rechtsberater Aleksandar Vučić sagte in Belgrad, Šešelj werde nicht nur sich selber verteidigen, sondern auch das serbische Volk. Und er werde beweisen, dass Serbien nicht schuldig sei, schuldig an den Balkankriegen nämlich. Im Gegenteil, vor dem UNO-Tribunal will Šešelj den US-Amerikanern und der NATO den Prozess machen. Das jedenfalls hat er angekündigt, als er im Februar 2003 von Belgrad nach Den Haag reiste und sich freiwillig der Anklage stellte. Diese wirft ihm vor, er habe in den Balkankriegen in Kroatien und Bosnien Freiwillige rekrutiert, zu gefürchteten Milizen zusammengestellt und dazu angestachelt, Nichtserben zu vertreiben. Denn Šešeljs Ziel war und ist immer noch ein Großserbien. Dafür haben seine Milizen zwischen 1991 und 1995 in Kroatien und Bosnien gemordet und gebrandschatzt. Gerne zeigte sich Šešelj mit Waffe und in Uniform im Felde und ließ sich als der wahre Führer und Verteidiger des Serbentums feiern. Šešelj jedoch bestreitet jede Verantwortung und erklärt sich in Den Haag für unschuldig. Seine Anhänger verehren ihn wegen seines unverfrorenen und oftmals rüppelhaften Auftretens. Einer, der es den Großen zeige, meinen sie. Seine nationalistische Gefolgschaft macht auch heute noch etwa 35% der serbischen Wählerschaft aus. Seine Kritiker hingegen beschreiben ihn als intelligenten Rassisten ohne Skrupel. Es ist klar, dass der redegewandte Schnelldenker das Verfahren vor dem Kriegsverbrechertribunal als Plattform für sein Heimpublikum nutzen wird. Und um diese Plattform möglichst gut auszunutzen, forderte seine radikale Partei, dass die Gerichtsverhandlung vom serbischen staatlichen Fernsehen live übertragen werde. Falls nicht, würden sie für eine große politische Krise sorgen, drohte der stellvertretende Parteichef Aleksandar Vučić. Das Staatsfernsehen hat diesem Druck nachgegeben. Die Verhandlungen werden teils live, teils zeitverschoben oder zumindest zusammengefasst übertragen. Sicher wird das Fernsehprogramm damit nicht attraktiver. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Vojislav Šešelj und seine radikale Partei dagegen haben in Serbien aber schon jetzt wieder einen Sieg davongetragen.
Der Bericht von Walter Müller. Mit Barry Callebaut hat heute einer der größten Schokoladehersteller der Welt sein Jahresergebnis präsentiert. Das Schweizer Unternehmen spürt wie andere Schokoladeproduzenten auch die steigenden Kosten bei den Rohstoffen. Nebst dem teurer gewordenen Milchpulver ist dies vor allem der Preisanstieg beim Kakao. Womit dieser Anstieg zu tun hat und wie er sich auswirkt, der Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Vera Litmanovic.
Mehr als 2200 Dollar kostete diesen Sommer eine Tonne des Schokoladenrohstoffs Kakao. Das war der höchste Preis der letzten 4 Jahre. In der Zwischenzeit ist dieser zwar wiederum knapp 200 Dollar gesunken, bleibt aber auf konstant hohem Niveau. Außerordentliche Trockenperioden in den Hauptanbaugebieten Elfenbeinküste, Ghana und Nigeria, welche 3/4 des Welthandels mit ihrem Rohstoff Kakao versorgen, vermiesten die Ernte und führten zu Ausfällen. Die Ernte war im Vergleich zum Vorjahr nicht nur geringer, sondern die Kakaobohnen auch qualitativ schlechter. Andreas Christiansen, Vorsitzender des Deutschen Kakaohandelsvereins.
Das heißt für die Einkäufer, dass ihre Bevorratung letztlich nicht angemessen ergänzt werden kann und sie zunehmend von der Hand in den Mund leben müssen. Man kann dann kleine Bohnen eigentlich nur beimischen, was getan wird, um letztlich andere Kakaos zu strecken. Aber man kann sie nie alleine verwenden, um daraus sinnvoll eine Schokolade zu machen.
Hinzu kommt ein Phänomen, das jüngst auch bei einem anderen Rohstoff, dem Erdöl, beobachtet werden konnte. Preispoker von Spekulanten und Investoren verteuern die Nachfrage sowohl nach Erdöl als auch nach Kakao. Denn diese ist unvermindert groß. Noch immer zählen die westeuropäischen Länder zu den Hauptabnehmern von Kakao. Nachgefragt wird der Schokoladenrohstoff seit einer Weile aber auch vermehrt in Asien und Südamerika. In China beispielsweise wächst die Nachfrage nach Schokoladeprodukten, liegt aber mit einem durchschnittlichen Konsum von 100 Gramm pro Kopf und Jahr weit unter dem europäischen Schnitt. Die starken Preisschwankungen beim Kakao sind für die Schokoladenhersteller Teil ihres Geschäfts. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. So hat sich das Schweizer Unternehmen Barry Callebaut, welches Industrieschokolade zur Weiterverarbeitung herstellt, in der Zwischenzeit mit eigenen Plantagen von den Preisschwankungen etwas weniger abhängig gemacht. Andere Kakaoabnehmer kaufen ihre Ware zu fixen und möglichst tiefen Preisen immer früher ein. Trotz steigender Nachfrage und rückläufigen Ernteerträgen ist auf dem weltweiten Kakaomarkt nicht mit Engpässen zu rechnen. Die Schoki-Konsumenten aber spüren die Preiserhöhung beim Kakao von durchschnittlich 20%. Lind und Sprüngli beispielsweise wälzen die höheren Rohstoffpreise auf den Kunden ab. Im neuen Jahr würden die Preise je nach Land und Produkt um bis zu 10% steigen, hieß es heute auf Anfrage.
Das war ein Bericht von Vera Litmanovic. Und das war das Echo der Zeit vom Dienstagabend. Verantwortlich war Annelies Tennisch, für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.